herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Stilgenuss-Hörer, heute habe ich eine Besonderheit mal wieder und zwar habe ich nicht nur einen Interviewgast, sondern ich habe diesmal gleich zwei Interviewgäste und zwar Danny Klemen und Andy Hahn. Danny und Andy kennen sich schon seit ihrem 16. Lebensjahr, haben zusammen eine Werbe- und Designagentur und sie haben in der Zeit so festgestellt, Mensch, wir haben eigentlich noch ein paar mehr Gemeinsamkeiten als nur unsere Freundschaft und die Liebe zur Werbung und zum Design. Wir haben auch eine Liebe zum Handwerk, zu hochwertigen Materialien und zu dem sogenannten Vintage-Style. Und dann haben sich die zwei gedacht, Mensch, warum leben wir unsere Leidenschaft nicht so richtig aus und gründen zusammen die Dandy Style Company. Und was sie so alles in dieser Dandy Style Company so herstellen, werden sie uns jetzt gleich erzählen. Hallo lieber Danny, hallo lieber Andy.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise dass ich bei euch sein darf.
Schön, dass du da bist.
Wir das Interview führen. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was erzählt über euch, aber damit so der Hörer noch ein besseres Bild von euch machen kann, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Smalltalk-Runde und ihr beantwortet einfach meine Fragen mit einem Wort oder mit einem Satz.
Gut.
Irgendwie nacheinander. Wein oder Biertrinker?
Biertrinker.
Bier.
Bier.
Zum Essen aber auch gerne mal den Wein.
Mhm. Wenn ihr ein Auto wäret, welches Auto wäret ihr?
Also mein Traum war schon immer Ford Mustang, egal in welcher Ausführung, da gibt es glaube ich keine spezielle Version, ich finde das Auto super cool.
Bei mir wird es ein bisschen konkreter, ist auch ein Ford Mustang, aber 67er Baujahr als Fastback, das ist für mich das genialste Auto.
Mhm. Welches war euer letztes Kleidungsstück, das ihr euch gegönnt habt?
Eine Jeans.
Da kann ich mich eigentlich anschließen. Also mein letztes Kleidungsstück war auch tatsächlich mit Jeans und
Aber nicht zusammen gekauft?
Nee. Nein, voneinander.
Wir gehen getrennt einkaufen.
Wer ist denn so euer privates oder auch berufliches Vorbild?
Ich habe tatsächlich keins, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, boah, den finde ich jetzt so genial.
Also ich schaue natürlich eigentlich auch weniger an anderen Menschen, sondern ja, versuche immer meinen eigenen Weg zu gehen und ja, schaue auf die Dinge, die auf mich zukommen und versuche mein Leben zu meistern, unabhängig, was andere machen.
Okay. Euer allererstes Musikalbum?
Bei mir war es ein Sampler. Ich bin da relativ spät eigentlich erst, aber auch gleich mit CD eingestiegen. Also ich hatte nie Schallplatten, leider, muss ich gestehen, jetzt im Nachhinein. Ein Oldie-Sampler, ja, weil so zu dem Zeitpunkt mit 15, 16 sind wir so in die Rockabilly und Vintage-Geschichte eingestiegen und es war tatsächlich meine erste LP, also ein Sampler.
Also von der Musikrichtung her kann ich mich anschließen, aber da ist es bei mir ein bisschen konkreter und zwar, wir hatten damals so gab es viele so kleine Konzerte in Nürnberg, da gab es in Zabo, die Zabo Linde, das ist jetzt ein Café, das war früher ein mega Konzertsaal, also klein, aber super und da hat eine lokale Band gespielt, das war Rockin' Robot und Let's Fats hießen die damals und das war meine allererste Single und also die habe ich heute noch daheim und so bin ich da in diese Musikszene eingestiegen.
Okay.
Ja.
Wie kann man denn bei euch am besten Eindruck hinterlassen?
Also ich würde sagen, indem man sich so gibt, wie man ist, dass man ehrlich ist und ja, zu dem steht, was man sagt.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und solange kein Müll rauskommt, wenn irgendjemand spricht und das so meint, wie er das sagt, dann ist das für mich schon auch ein guter Eindruck.
Mhm. Welchen Gegenstand habt ihr immer bei euch, egal wo ihr hingeht?
Bei mir ist es tatsächlich Geld. Ja, es gab einmal eine Zeit, da war es nicht so gut. Und deswegen, ich gehe nie ohne Geld aus dem Haus.
Gutes meinst du?
Okay, ja, gut. Also ich muss sagen, bei mir gibt es zwei Gegenstände. Und zwar ist das einmal diese Kette, die ich hier habe. Die hat mir meine Tochter mal geschenkt aus Holz. Also so eine Holz-Totenkopf-Kette. Und die habe ich, glaube ich, Tag und Nacht an. Und da schaue ich fühle mich da nicht wohl ohne das Ganze. Und dann den Ring, den habe ich mir mal machen lassen mit meiner Frau zusammen, die hat den gleichen Ring und das ist so ein innere Werte-Ring. Das ist ein Goldschmied hier aus Nürnberg, der die macht. Und da, also das sind zwei Sachen, die habe ich immer.
Was ist eure größte Schwäche?
Perfektion. Tatsächlich, also bei mir muss schon immer alles extrem passen.
Mhm. Also ich glaube, meine größte Schwäche ist, jedem ist alles recht machen zu wollen. Ich kann immer nie Nein sagen.
Gute Kombi.
Ja. ja, wir kombinieren uns tatsächlich sehr gut.
Euer schönster Urlaub?
Portugal, der erste Urlaub mit meiner Frau.
Also bei mir gibt es keinen schönsten Urlaub. Alle Urlaube, die ich so gemacht habe, waren jeder für sich sehr schön. Aber es gibt einen Urlaub, den ich in Kürze machen werde mit meiner Familie. Also wir fliegen in die Staaten demnächst für 3 Wochen. Und die Tochter hat auch ein schönes Alter mittlerweile und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf.
Wie alt ist deine Tochter?
Die ist 17.
Ah ja, ja, aber das ist ein gutes Alter.
Genau.
Wenn euer Leben ein Buch wäre, welcher Titel hätte dieses Buch?
Das ist gar nicht so einfach. Ja, go on.
Wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Also meins wäre straight on, also so dieses geradeaus und nimm es Leben, wie es kommt. Und so wie es jetzt bisher war, das war halt immer, reagierst du immer auf die Sachen, wie sie kommen und musst dann meistern. Und das, vielleicht kann man es auch bloß on nennen.
On. Wer ist für euch die coolste männliche Silikone aller Zeiten?
Da sind wir mit Sicherheit einig, das ist Steve McQueen, glaube ich.
Definitiv.
Das ist mit der coolste Socke. Tipp, den sie gegeben hat, ja.
Gut, dann gehen wir mal ein bisschen so auf euer Unternehmen ein, beziehungsweise auf eure Produkte. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, erstens mal so ein Unternehmen zu gründen, beziehungsweise auch ein Unternehmen, was ja vornehmlich erstmal für Männer Produkte macht?
Das hat sich so ein bisschen ergeben. Also ich habe mir so einen Geldbeutel vorgestellt aus Leder und ich habe nicht das wirklich gefunden, was mir so im Kopf rumschwirrt. Und da hat sich daraus entwickelt, dass man sich dann irgendwann sich mit dem Thema auseinandersetzt und dann selber irgendwann an die Sache rangeht und ihn selber baut. Und so kam der erste Kontakt zu dem Material Leder zustande und da hat sich halt so im Laufe der Zeit dann ein bisschen entwickelt. Aber Initiator war damals so ein eigener Geldbeutel nach einer speziellen Vorstellung zu bauen.
Mhm. Und welche Philosophie verfolgt ihr jetzt mit der Dandy Style Company?
Ja, dass wir halt schon hochwertige und stylische Produkte eben rausbringen.
Ja, und uns ist es halt wichtig, dass wir nicht einfach was rausbringen, sondern dass wir auch was auf den Markt bringen, wo ein bisschen durchdacht ist, wo den Leuten auch gut gefällt und wo auch eine gewisse Wertigkeit dahinter steckt. Das ist uns einfach sehr wichtig.
Woher der Name Dandy Style Company? Also ich hab so eine kleine Vermutung, aber...
Naja, im Endeffekt ist es ja naheliegend. Also zum einen einmal, dass ich der Danny bin und der Andy und dann kam eben dieses Wortspiel mit dem Dandy. Und der Dandy an sich ist ja eine Person, die ja doch etwas ab der Norm, sage ich einmal, sich so kleidet. Und dann haben wir gedacht, ja, das würde doch ganz gut passen.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage noch an euch gewesen. Was macht denn ein Mann zu einem Dandy?
Ja, das ist natürlich immer schwer, also dass er sich halt eben nicht unbedingt wie jeder andere auch kleidet. Also ich meine, den klassischen Dandy, wie es früher mal gegeben hat, gibt es mit Sicherheit noch ein paar, ja, aber das ist nicht die Masse. Es ist ja doch so, dass es halt eben jemand ist, der nicht wie die Masse herumläuft und eben halt ab der Norm, ja. Aber so, dass man jetzt sagt, wie früher ein Dandy, so klassisch nur mit Anzug und mit Hut und Stock und so weiter, das ist ja nicht mehr ganz zeitgemäß. Ne? Und klar, cooler Style, keine Frage. Das kann man vielleicht mal zu einem Event tragen oder zu einer Veranstaltung, aber jetzt im Täglichen ist es dann doch eher schwer, wenn man dann auch mal arbeitet, hier sich mit dem Anzug hinzusetzen.
Ne? Aber ich finde, man kann schon oder sollte schon auch ein bisschen auf sein Äußerliches achten und ein bisschen, man kann sich auch abstimmen, ne, in Farbe der Schuhe, Farbe des Gürtels oder irgendwelche kleinen Accessoires, die es dann auch ein bisschen rausreißen. Und das sind so diese i-Tüpfelchen manchmal und das finde ich so Dandy-Style halt.
Mhm. Eben, ihr beide seid ja auch, ich sag mal schon, ihr habt schon einen gewissen Stil. Wann habt ihr euch denn angefangen, für Stil zu interessieren, beziehungsweise was ist für euch Stil? Wie würdet ihr das definieren?
Also bei mir war das tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo man so diese Rockabilly-Szene da irgendwie für sich entdeckt hat, also so eben 50er-Jahre-Style mit Tolle rumgelaufen ist, und es war mit 16 in etwa, würde ich jetzt mal sagen, 15, 16, und ab dem Zeitpunkt hat man sich halt eben dann schon genau abgestimmt, so, also die Jacke zu den Schuhen und dann irgendwie Cappy musste dann zur Jacke passen, und das war so eigentlich bei mir der Zeitpunkt, wo ich eigentlich so einen Stil entdeckt habe, ja. Also.
Naja, bei uns ist es ja eh so, dass wir uns da in der Zeit auch kennengelernt hatten. Das kann ich jetzt auch eigentlich so beantworten, ne? In der Art und Weise, dass man halt da dann auf sein Äußerliches achtet und in so einer Gruppierung ein bisschen unterwegs ist und dann halt schaut, welche Schuhe zieht man denn dazu an oder was für Jacke gibt es denn da in dem Style, und so hat sich das halt irgendwie ergeben. Ne?
Und es war damals nicht so einfach wie heute. Ja. Ne? Also da gab es halt einen Laden in Nürnberg, der dann so ein bisschen so Creepers und Chucks und so, wo man dann kaufen konnte.
Ja, es gab auch so Secondhand-Laden, ja, wo genau. Alte Baseballjacken aus Amerika kaufen konntest. Und warst du dann froh, dass deine Größe vielleicht dabei war. Und hoffentlich auch die Farbe, weil da gab es dann vielleicht 3-4 Jacken, wenn du Glück hattest. Also die Auswahl war damals sehr überschaubar und die Möglichkeit auch. Es gab keine Amazon, es gab keine Geschichten, die du übers Netz bestellen kannst.
eBay oder sowas gab es
ja
eigentlich.
Nee, gar nichts. Also da gab es halt tatsächlich Secondhand-Shops. Ja, da haben wir so diese Cocktail-Sackos da, ne? Ja. Also ziemlich cool, so in Pastellfarben, und so sind wir damals rumgelaufen. Ja,
das heißt, ihr wart richtig tief drin in diese Szene.
Voll, absolut, also, ja. Naja.
Naja.
Es ging dann schon so weit, dass ich hatte auch in der Rockabilly Band damals gespielt wir waren da schon tief verankert irgendwie in der ganzen Szene. Ja.
Hast du Musik oder gesungen? Also Musikinstrument gespielt oder Musik gesungen?
Kontrabass.
Okay.
Ja.
Und erfolgreich?
Naja, also ich sag mal, die Szene ist überschaubar, aber, und es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir waren auf ein paar Konzerte, die wir gegeben hatten. Aber ja,
es hört sich sau
in der Szene an, also wahrscheinlich schon erfolgreich, ja.
Was meint ihr denn, wie wichtig ist es denn heute noch Stil zu haben?
Ja, das ist immer wichtig. Ich meine, das ist klar, gibt es mal Tage, wo man jetzt allein nicht irgendwie sich mega, also Style sowieso nicht, aber jetzt irgendwie da mega aufbrezelt, sondern wo man halt einmal wegen legerer vielleicht rumläuft. Aber trotzdem, finde ich, sollte man schon immer darauf achten, so was man eben anhat und sich da nicht irgendwie gehen lässt. Und da fühlt man sich auch besser einfach, ja, wenn ich mich vernünftig kleide und wenn ich das Richtige anhabe, was zu mir passt, wie wenn ich jetzt irgendwie da im letzten Sandler-Outfit, sage ich jetzt einmal böse gesagt, rumlauf, ja.
Mhm. Ja, ich sehe es also genauso, wenn du irgendwie rausgehst. Es muss ja nicht immer so sein, dass du sagst, ich gehe so gedresst raus, sondern ich gehe halt einmal auch irgendwie leger außer Haus oder gehe mal auf die Straße. Da soll es aber trotzdem auch ein bisschen stimmig sein alles. Ne? Und ansonsten würde ich mich da, glaube ich, auch nicht wohlfühlen. Also ich finde es schon wichtig, dass man sich ein bisschen stylt.
Gehen wir noch mal kurz auf das Wort Dandy ein. Was meint ihr denn, wie viel Dandy sollte ein Mann heute noch sein, wenn man jetzt auch den Dandy so ein bisschen so im klassischen Sinne betrachtet?
Ja, das wird schon schwer. Aber ja, ist, wie gesagt, also das fängt schon an, dass solche Dinge dann häufig wie Gürtel und Schuhe oder so Accessoires, die man halt an sich trägt, dass es halt einfach stimmiges Bild gibt, dass das zusammenpasst. Und deswegen ist es schon wichtig, dass das jeder für sich auch wahrnimmt, ja. Also deswegen sollte schon jeder ein bisschen einen Dandy in sich haben. Ne?
Ja, so ein Hauch Gentleman mit eigenem Stil sollte schon jeder ein bisschen in sich tragen.
Was ist denn bei euch ein absolutes No-Go bei einem Mann?
Die klassischen Sandalen mit weißen Sportsocken, würde ich mal sagen, das geht überhaupt das nicht. Ich finde teilweise natürlich auch solche Trends, wo dann die Schuhe die Hosen hochgekrempelt sind, Tunsch, und dann da Sportsocken drunter sind, ist auch nicht unbedingt so
mit weißen weißen Socken.
Genau, oder? Ja. Also man muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Ich meine, klar, die jüngere Generation ist da vielleicht ein wenig anders, aber.
Also, ich weiß noch, da gab es ja so Gruppierungen, ne, wo wir unterwegs waren in unserer Jugend. Und was damals ein No-Go war, das ist ja Fokuhila. Ne?
Also genau.
Und es geht ja gar nicht. Lang also, und Oberlippenbart und so weiter. Gut, das war halt auch eine Gruppierung für sich, aber es ging damals gar nicht. Es geht heutzutage auch nicht.
Es kommt wieder.
Ich habe vorhin im Radio gehört, es kommen auch die Radlerhosen wieder bei den Frauen, muss ich auch sagen. Schön.
So manches muss man, glaube ich, nicht nochmal aufnehmen.
Man muss nicht alles mitmachen. Also, Ja, das ist ja das, wo wir natürlich schon immer ein bisschen ab der Norm waren. Wie gesagt, schon mit 16, also es ist ja doch schon 30 Jahre her, eben nicht wie alle anderen rumgelaufen sind mit Schulterpolster, Sakkos und was weiß ich was, ne, so 80er Jahre und so weiter dann auch noch. Das haben wir gar nicht mitgemacht. So. Also ich meine, das ist, also von dem her machen wir heute auch nicht jeden Trend mit, sondern das, was uns halt gefällt, was uns passt, wo wir sagen, ja, da fühlen wir uns wohl und mei, ob es jetzt dem anderen gefällt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht.
Ist aber trotzdem interessant, dass manche Trends ja plötzlich wieder so auferstehen und so eine Renaissance bekommen, ja.
Naja, klar.
Ja. Ja gut, ich meine, in der Mode, wir hatten alles. Es gibt ja fast nichts Neues mehr und deswegen muss es ja irgendwie, es wiederholt sich ja.
Das ist bloß immer spannend für die Jugend von heute, für die ist es ja Neuland. Und ja. Da sagst du dann auch, ja, das war ja vor 20 Jahren schon schlimm.
Ja.
Bei euren Produkten, kommen wir mal zu euren Produkten. Würdet ihr sagen, ist das mehr Trend oder ist es schon Lifestyle, eure Produkte?
Also ich würde es eher als langlebiges Lifestyle-Produkt sehen. Also kein Trend.
Genau, sehe ich genauso. Ist schon Lifestyle. Weil es sich eben auch über, ja, nicht nur über einen kleinen Zeitraum irgendwo einsetzen lässt, sondern schon über einen langen Zeitraum. Ja. Und dann hat es eigentlich nichts mit Trend oder trendig zu tun.
Vor allem, wir arbeiten ja auch mit Produkten aus Ledern und Leder ist ja auch was Material, was erst spannend und interessant wird im Laufe der Zeit. Also je älter es wird, desto mehr Patina bekommst, desto weicher wird das Material.
Ja, schöne
und gerade so alter, schöner Ledergürtel oder irgendwelche anderen Accessoires aus Leder, die würden ja dann erst richtig spannend. Also von daher würde ich schon sehen, dass wir Produkte auf dem Markt haben, die bisschen länger leben soll.
Ja, so alte Bücher.
Oder vielleicht auch mal übergeben werden an eine andere Generation.
Genau, ne? Ja, und wenn man so diese alten Büchertaschen, das ist ja auch was, wo man sagt, Mensch, das ist cool. Ne? Die, also so richtig abgewanzt und so muss das dann irgendwann nochmal ausschauen. Also das ist halt, ja, schon schön.
Ja, da liegt bei uns auch noch eine daheim sogar.
Ah, ja, so ist er wie im Auto.
Ja,
ist es auch das, was, wo ihr sagt, okay, das machen unsere Produkte jetzt so besonders?
Genau, dass man sie halt auch hoffentlich der nächsten Generation auch übergeben kann, ja, und sagen kann, Mensch, schau her, oder sowas vererbt man oder wie auch immer. Oder also das ist was auch die Kochschürzen von uns zum Beispiel, das ist ja nichts, wo man jetzt sagt, ja, mal nach ein paar Jahren, oh, die gefällt mir jetzt, damit ich haue jetzt weg, sondern die kriegt eben, wie er schon sagt, durch diesen Used Look, diese Patina und die wird immer schöner mit dem Alter. Und das ist ja das Tolle dran.
Wir sitzen ja jetzt gerade hier bei euch in eurer Werkstatt-Atelier, sag ich mal, sind umgeben von ganz, ganz vielen Produkten von euch, also Schlüsselanhänger, Gürtel, Tassen und so weiter. Fertigt ihr alle Produkte selber her?
Fast. Also aus Leder machen wir tatsächlich alles selber. Klar müssen wir das ein oder andere zukaufen, also wie jetzt Schneidebretter oder sowas. Wir haben jetzt hier keine Schreinerei, wo wir jetzt Holzbretter, aber veredeln die dann noch so ein bisschen mit eben Ledergriffen zum Beispiel. Oder Cabbies, die lassen wir auch fertigen, die können wir jetzt nicht selber machen. Ja. Aber im Großteil, was man so sieht, jetzt an Gürteln und so weiter, Schlüsselanhänger, diese ganzen Dinge, machen wir komplett selber. Und die Designs sowieso. Also,
Die Gegenstände entstehen im Endeffekt im Kopf, wie sie vom Look her dann sein sollen, wie sie sich anfühlen, dann baut man mal Prototypen. Wir schauen halt auch ein bisschen drauf, dass wir so kleine Details haben in den Produkten, die halt so den Style ein bisschen von uns auch widerspiegeln. Ne? Dass man zum Beispiel das 20. Lanyard auf dem Markt mit so einem Faden zusammengebunden sieht, sondern dass man das ein bisschen anders konstruiert, ein bisschen anders baut. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack in dem Moment, aber da wollen wir uns halt ein bisschen abheben auch. Und die Produkte, was wir halt hier machen, zum Beispiel die Cognac-Lederprodukte, die werden alle von Hand gefärbt auch. Und da ist halt jedes Stück für sich dann auch ein Unikat. Weil die Farbe, die tragen wir von Hand auf und jedes Leder hat so in sich auch seine Struktur und da ist jeder Gürtel ein bisschen anders und das macht es ja gerade irgendwie ja schon spannend. Ne?
Wie kann ich mir denn den Entwicklungsprozess bei euch so vorstellen, wenn es um ein Produkt geht? Gibt es da jetzt einen von euch beiden, der so mehr der Designer ist, der andere ist mehr so der Ausführende oder?
Ja, das ist bei uns so eine Eigendynamik, das Ganze. Ne? Da kommt dann einer mit einer Idee rein und wenn wir sie beide dann gut finden, dann wird erst einmal ein bisschen gebrainstormt, hören Sie es
ja. Ja, genau.
Und dann gehen wir einfach ran und bauen einfach mal so ein Teil und schauen wir es uns an, wie fühlt es sich an, wie schaut es aus und so entsteht dann auch ja, Produkt für Produkt an sich hier.
Ja, und da ergänzen wir uns auch immer ganz gut. Also wir sind beide sehr kreativ, also das liegt uns irgendwie...
Und handwerklich fit.
Also wir können eigentlich beides, ja. Klar gibt es für uns schon ein bisschen Aufteilung für das eine oder andere, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir da schon die Produkte zusammen dann verfeinern. Wenn der eine eben einen Vorschlag bringt, dann sagt der andere, ja, finde ich gut oder finde ich... eben nicht gut und dann muss man es ausdiskutieren und dann sehen wir am Ende, wo man dann auch mal einen Test macht und sagt, so jetzt machen wir mal eins, das ist ja das Gute, weil wir es eben selber machen können und nicht irgendjemanden produzieren lassen müssen, dass man mal ein, zwei Prototypen vielleicht macht, bringt es mal mit auf eine Messe, zeigt die mal bei irgendeinem Event und dann sieht man schon, wie ist die Resonanz oder wie ist das Feedback. Ne? Und wir haben auch tatsächlich Produkte, die wir auf Kundenwunsch fertigen, ja? Also wo dann der Kunde sagt, Mensch, ich habe hier einen Freund, der braucht jetzt eine Tabaktasche zum Beispiel.
Ja, oder Gitarrengurt, ne?
Oder Gitarrengurt.
Bemalt mit Totenkopfschädel drauf oder so.
Dann macht man sowas halt auch. Ne? Und das, irgendwann ist halt da das erste Mal und sagt man, ja, das ist eine coole Idee und die Resonanz ist gut, jetzt nimmt man das Produkt halt auf. Oder es bleibt bei einem Einzelprodukt. Das
geht ja, natürlich manchmal stößt man auch, wenn ein Entwicklungsprozess dann auf seine Grenzen oder an die Grenzen des Materials auch, wo man sagt, das lässt sich nicht so bauen, wie wir es uns vorstellen, dann geht man vielleicht einen anderen Weg oder verwirft die Idee wieder. Also das ist immer ganz unterschiedlich.
Ja. Also auch so ein bisschen so Try-and-Error-mäßig, also einfach mal testen und dann...
Genau. Das lässt sich, glaube ich, gar nicht vermeiden. Ne?
Es liegt doch einiges dort hinten im Regal, was du nicht unbedingt sehen willst.
Ja, oder wo vielleicht auch ganz spannend ist, ne?
Also, wo man sich gedacht hat, oh mein Gott, was habe ich mir da bloß dabei gedacht? Schnell weg. Aber wir haben es aufgehoben. Also es kommt schon auch vor.
Ja, ist ja normal. Wir hatten jetzt zum Beispiel bei der letzten Messe, wo wir jetzt waren, hat man die Frage nach den Lanyards von einer Frau. Ich sagte auch, ja, ihr habt ja bloß Männerprodukte, sowas für eine Frau zu entwickeln. Und du wirst lachen, wir haben sogar so ein Produkt hier hinten im Regal, Kästchen liegen, ja. Wo wir gedacht haben, da machen wir was Filigraneres mit dem Fischhook dann in nicht in Messing, sondern haben den dann veredeln lassen, verchromen lassen. Und das ist so ein Lady-Produkt und ist dann wieder ganz spannend, wenn du so auf sowas angesprochen wirst und denkst, naja, da hatten wir ja mal so eine Idee, ne? Hat es aber nicht weiter verfolgt, aber vielleicht lebt sowas ja dann wieder auf.
Ja. So. Welche Aspekte verfolgt ihr denn bei der Herstellung? Ihr habt jetzt schon so ein bisschen was genannt, aber...
Ja, also wir versuchen schon auch Materialien zu verwenden, die hier aus Deutschland oder aus Europa kommen. Legen wir sehr viel Wert darauf, dass das Leder, das bekommen wir aus Italien und dass das einfach hochwertiges Material schon ist und langlebig halt einfach dadurch auch ist. Das ist uns schon sehr wichtig.
Ja, und nur die Tassen auch, ne? Das ist auch ein deutscher Fabrikant, genau. Der diese Emaille-Tassen fertigt und nichts irgendwie aus Übersee. So, lieber zahlt man da dann auch ein paar Euro irgendwo mehr, aber das liegt uns schon am Herzen.
Mhm. Ja, das ist also eigentlich bei den ganzen oder bei den meisten Zukaufprodukten so, ne, dass man da, wir haben ein sehr tolles Halbleinen auch aus Deutschland gefertigt oder eben halt auch eine Kooperation, wo man das Messer, wir haben so Kochmesser auch. Mhm. Ja, das ist alles, wie gesagt, aus Deutschland.
Wie sieht denn so euer Dandy Style Company Kunde aus? Sind es hauptsächlich Männer?
Na, das stimmt gar nicht einmal. Also wir haben auch mittlerweile sehr viele Frauen, also das ist unglaublich. Also zum einen haben wir auch natürlich als Geschenk für einen Mann. Ja. Wir hatten letztes Jahr eine Messe, die ging so kurz vor Weihnachten hin und dann stehen da halt auf einmal drei Frauen im Hof, die dann eine Schürze für den Papa kaufen. Ja. Aber auch im Bar- und Servicebereich oder wir haben eine Goldschmiedin jetzt erst, die unsere... Wir sagen eigentlich mittlerweile schon immer Kochschürze, weil ich glaube, mittlerweile ist wirklich der Anteil schon fast 50-50, dass man es zum Arbeiten nimmt, ja. Als auch zum Kochen oder Barbecue. Und die ist Goldschmiedin, dann haben wir eine, die ist Schnapsbrennerin. Im Service haben wir schon welche gemacht, also ja, dafür eine Bartenderin hier aus Nürnberg. Mhm. Einen, der Oldtimer restauriert und halt, damit er mit den Nieten oder mit dem Gürtel nirgendwo eine Schramme reinmacht. Also, oder einen Tätowierer hier aus Nürnberg auch. Also das ist schon sehr, sehr breit gefächert. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie der Mann zwischen, keine Ahnung, dem und dem Alter, sondern wir haben sowohl junge als auch älteres Klientel. Ne? Oder jetzt haben wir gerade
auch doch breit gefächert.
Auch, ja, genau,
also,
genau.
Da kann man nicht sagen, man ist jetzt in einer gewissen Sparte oder in einer gewissen gar Szene nicht. Nur mit seinen Produkten oder Accessoires, sondern du sprichst die Kochschiene komplett an. Also da sind wir schon ein bisschen mit den Produkten ein bisschen vielfältiger und breiter aufgestellt. Ja, also da kann man jetzt sagen, der und der ist unser Kunde. Wer ein bisschen Wert auf Qualität legt oder wer halt einfach sagt, es ist mir wichtig, dass das ein handgefertigtes Produkt ist oder dass es ein gutes Leder ist, der ist eigentlich richtig bei uns.
das Handwerk halt auch zu schätzen weiß. Ja. Ne? Weil ich meine, es kostet halt eben doch ein bisschen mehr wie Importware aus China. Und weil es eben halt alles Einzelanfertigungen sind oder halt kleine Stückzahlen sind, die wir per Hand fertigen. Und das, wenn halt jemand zu schätzen weiß und sagt, okay, ich unterstütze auch Firmen, die in Deutschland produzieren, dann ist er bei uns richtig letztendlich. Mhm. Ne?
Was war jetzt das allererste Produkt? Du hast gesagt, angefangen hat es eigentlich mit einem Geldbeutel, den du haben wolltest. War das dann auch das erste Produkt, was ihr auf den Markt gebracht habt?
Nein, also das war ja mehr so das eigene Produkt, ne? Das, was ich mal gebaut hat. Aber das erste Produkt war, glaube ich, die Lederschürze, was wir auf den Markt gebracht haben.
Die Lederschürze, ja. Die Kopfschürze, also die Arbeitsschürze.
Kocharbeitslederschürze, wie sie immer auch jetzt genannt wird.
Das war unser erstes.
Hat auch am längsten gedauert irgendwie, ne? Bis die jetzt am Start war.
Die anderen Produkte sind
uns viele Prototypen
viel, viel einfacher und ist uns viel leichter gefallen als bei den anderen. Aber die Lederschürze, da sind so viele Details drinnen, die haben uns schon ganz schön Zeit gekostet.
Ist die Lederschürze auch so ein bisschen euer Bestseller?
Ja, kann man sagen. Definitiv.
Aha. Spannend, weil die ist ja jetzt eben im Vergleich zum Schlüsselanhänger, ist der schon vom Preislichen schon ein Unterschied?
Ja, schon, aber es ist halt auch was Außergewöhnliches. Es ist gut durchdacht. Wir haben uns da lang Gedanken drüber gemacht, wie wir die machen, damit die auch wirklich sich ordentlich tragen lässt, weil es ist ja nicht gerade leichter als jetzt eine Stoffschürze. Bis es dann halt alles so gereift ist und bis man gesagt hat, okay, worauf kommt es an? Das hat lang gedauert und dadurch ist halt echt ein gutes Produkt entstanden.
Aber auch solche Details wie zum Beispiel, wir haben in der Lederschürze die Option, dass du eine Brusttasche reinmachst oder eine Messertasche an der Seite. Wie macht man die Tasche.
Ja.
Und da hat man auch Prototypen gebaut, wo man gesagt hat, das schaut vom Style her nicht schön aus, das gefällt uns nicht. Und dann haben wir da viel rumprobiert. Also bis die jetzt dann auch diese ganzen Features und Funktionen hat, wie wir sie jetzt auf dem Markt haben. Und auch das Tragesystem, dass die Träger über die Schultern gehen und nicht so eine Lederschürze im Nacken hinten reinschneidet. Also das, und dass es dann hinten auch am Rücken schön verstellbar ist und stylisch ausschaut. Also das hat am längsten gedauert, aber das ist eigentlich schon auch es war die Zeit wert. Ne? Das ist eigentlich das beste Produkt bei uns.
Und zudem muss man natürlich auch sagen, dass wir die ja auch auf dem einzelnen Kunden ja auch individuell anpassen. Also wir haben die nicht jetzt hier irgendwie 40 Stück im Regal liegen, sondern wir kriegen eine Bestellung rein. Und die, sage ich mal, Standardgröße ist im Prinzip so auf uns abgestimmt, plus minus. Ne? Aber wenn jetzt dann halt eine zierliche Frau kommt, dann braucht die natürlich eine ganz andere Größe. Die will vielleicht bloß über die Knie die Schürze haben. Oder wenn jetzt halt ein bisschen ein stämmiger Mann kommt mit 2 Meter, dann ist das natürlich einfach ein anderes Maß. Und dann machen wir die Riemen länger, dann passen wir das dementsprechend halt an. Und das macht es halt dann auch wieder aus. Und das, wie gesagt, rechtfertigt dann auch wieder einen gewissen Preis, weil es ja doch immer eine Einzelanfertigung ist. Ne?
Ihr beide kommt ja eigentlich überhaupt nicht aus der Modebranche. Also so mit Accessoires und Modeartikel habt ihr ja ursprünglich gar nichts am Hut gehabt, oder?
Nee, gar nicht, nee.
Überhaupt nicht.
Genau.
Ja, aber war für euch kein Problem. Ihr seid
Nein, aber das macht es ja gerade spannend. Ne? Ich glaube, wenn man auch an eine Sache rangeht, ohne dass man vielleicht auch schon ein bisschen vorbelastet ist, kommt man vielleicht doch zum einen oder anderen Schluss, wo ihr alles nicht drauf kommen würde.
Ja, das stimmt schon, wenn man mal eben von einem anderen Blickwinkel das Ganze dann auch mal betrachten kann.
Genau.
Ja.